Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Trisha Tuttle bleibt Berlinale Chefin. Aber was für ein Amtsverständnis hat Kulturstaatsminister Weimer? Wieso war der Schriftsteller Peter Schneider ein besonderer Mensch? Und kann Kristen Stewart Spielfilmregie? Themen dieser Stunde. Trisha Tuttle bleibt die Chefin der Berlinale. Das hat heute der Mann verkündet, der kräftig an ihrem Stuhl gesägt hat, der Kulturstaatsminister. Patrick Wilinski über die zweite Aufsichtsratssitzung nach Ende des größten deutschen internationalen Filmfestivals und die Stellungnahmen von Wolfram Weimer vor dem Bundestagskulturausschuss.
Die gute Nachricht des heutigen Tages ist, wir sind mit Frau Tuttle und mit dem Aufsichtsrat der KBB zu der Entscheidung gekommen, dass sie ihre Tätigkeit fortsetzt.
Zwei Stunden lang hatte der Aufsichtsrat der Berlinale unter Leitung des Kulturstaatsministers zuvor getagt. Ob und in welcher Form Trisha Tuttle als Leiterin im Amt bleiben kann, war ebenso unklar wie die Frage, ob es eine neue Ausrichtung des Festivals geben soll, die einzelne politische Stimmen zuvor gefordert hatten. Weimer stellte die Entscheidung zugleich als Bestätigung von Trisha Tuttles bisherigem Reformkurs dar und begründete sein Eingreifen mit Vorgängen rund um die Preisverleihung der Berlinale, die er als Entgleisung beschrieb.
Und wenn Entgleisungen mehrfach passieren, bis hin zu den Ereignissen des letzten Tages, dann sind wir als verantwortliche Aufsichtsräte schon gehalten zu fragen, Moment mal, können wir vielleicht Verfahren finden, Strukturen finden, Hilfestellung bieten, dass das in Zukunft unterbleibt.
Entsprechend sollen von der KBB, also die Kulturveranstaltung des Bundes in Berlin GmbH, Halteseile eingezogen werden, damit die Berlinale in Konfliktfällen zukünftig schneller reagieren könne und die Verantwortung nicht allein bei der Intendanz liege. Wolfram Weimer erläuterte.
Und deswegen hat der Aufsichtsrat eine Reihe von Empfehlungen ausgesprochen. Die reichen von der Ausarbeitung eines KBB-weiten Verhaltenskodex bis hin zur Einrichtung eines beratenden Forums, eines Beirats gewissermaßen.
Was genau in solchen Verhaltensregeln stehen soll, wie ein Beirat besetzt werden würde und welche Befugnisse er hätte, das blieb heute offen. Weimer wies aber darauf hin, dass diese Überlegungen nicht nur für die Berlinale gelten sollen, sondern grundsätzlich für alle Kultureinrichtungen des Bundes unter dem Dach der KBB. Das deutet auf einen längeren Abstimmungsprozess hin. Konkrete Details zu Reformideen, über die in den letzten Tagen spekuliert wurde, etwa zu verbindlichen Regeln für alle Berlinale-Teilnehmenden, zu möglichen rechtlichen Auflagen, aber auch zu den kolportierten Ideen einer Verlegung der Berlinale in den Sommer oder der Forderung nach mehr Hollywood-Stars, wurden heute nicht benannt. Stattdessen betonte der Kulturstaatsminister den Anspruch, künftig persönliche Angriffe und Eskalationen zu vermeiden.
Mir ist vor allen Dingen daran gelegen, dass handelnde Personen weniger verletzt werden in der Zukunft, wie das hier der Fall war. Es waren leider mehrere auch wichtige Multiplikatoren, die hier in Mitleidenschaft gezogen ist, dass das möglichst nicht mehr passiert.
Als Beispiel nennt Weimer den Fall des diesjährigen Jurypräsidenten Wim Wenders. Die Kritik an dessen Aussagen habe ihn besonders beschäftigt und, so Weimer, veranlasst, öffentlich Stellung zu beziehen.
Und der Fall Wenders war halt einer, wo es für alle halt besonders wehgetan hat, weil es eine Person betroffen hat, die hochintegrer ist und in höchster Reputation steht und die in einer Art und Weise fertig gemacht wurde und die Bühne der Berlinale dazu benutzt wurde, dass ich dann eingeschritten bin, qua Meinung, qua Äußerung, dass ich das nicht für richtig halte.
Und Trisha Tuttle selbst? Von ihr gab es heute nur eine kurze, entspannte schriftliche Stellungnahme. Ein Zitat in der Pressemitteilung des BKM. Darin begrüßt sie die Entscheidung des Aufsichtsrats, spricht von Empfehlungen, die man prüfen werde und betont die Unabhängigkeit der Festivalarbeit.
Ich begrüße die heutige Entscheidung des Aufsichtsrats, sein Vertrauen in meine Leitung der Berlinale zu bekräftigen. Das Gremium hat eine Reihe von Empfehlungen ausgesprochen, die wir sorgfältig prüfen werden. Ich danke dem Aufsichtsrat für den konstruktiven Dialog und dafür, dass er die Bedeutung der Unabhängigkeit unserer Arbeit erneut hervorgehoben hat.
Große Erleichterung bei den vielen, vielen Künstlerinnen und Künstlern und Kulturinstitutionen, die sich hinter Trisha Tuttle gestellt und gegen Wolfram Weimer protestiert hatten. Der Kulturstaatsminister sorgte heute aber noch aus einem anderen Anlass für neue Schlagzeilen. Er verweigert 3 Buchhandlungen in Bremen, Göttingen und Berlin den diesjährigen Deutschen Buchhandlungspreis. Der wurde 2015 für kleine Buchhandlungen von der damaligen Kulturstaatsministerin Monika Grütters als Unterstützung für engagierte Arbeit aus der Taufe gehoben. Weimer hat nun als erster in diesem Amt den Verfassungsschutz eingeschaltet und verweigert den Buchhandlungen die Auszeichnung und nennt das als Grund verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse.
Wenn wir mit staatlichen Mitteln Preise verteilen, Fördergelder verteilen, dann geht das nach meiner Überzeugung nach nicht an Feinde des Staates. Das geht nicht an Extremisten. Stellen Sie sich vor, wir hätten einen Buchhandelspreis und Sie haben eine Nazi-Buchhandlung aus Erfurt und die soll diesen Preis bekommen mit Steuergeld. Da wären Sie der Erste, der mir sagt, Weimar, das meinst du doch wohl nicht im Ernst. Und zwar zu Recht. Und genau darum geht es. Wir können nicht Institutionen, egal ob das Buchhandlung oder Verlag oder wie auch immer ist, mit staatlichen Geldern auszeichnen, die verfassungsfeindliche Elemente in sich haben. Und so werde ich auch bei allen Preisgeldern in Zukunft verfahren.
Wolfram Weimer heute in Berlin. Mein Kollege Stefan Koldehoff ist zugeschaltet. Mit keiner Silbe hat der Kulturstaatsminister die Expertise der Jury erwähnt, die die diesjährigen Buchhandlungspreisträger ausgesucht hatte, aber unterstellt, sie könnten sich ja auch schon mal für rechte Buchhandlung entscheiden. Ich würde sagen, Affront.
Naja, ich hab's schon mal bei Architekturwettbewerben erlebt, wenn zum Beispiel ein Siegerentwurf zu teuer wäre oder zu kompliziert umzusetzen, dass man da gesagt hat, wir ignorieren einfach mal die Jury. Aber aus politischen Gründen mit Verweis auf Verfassungsschutz und Grundgesetz, da ist mir ehrlich gesagt kein Fall in Erinnerung. Zumal ja im konkreten Fall sowohl der Buchladen zur schwankenden Weltkugel in Berlin als auch der Buchladen Rote Straße in Göttingen als auch die Buchhandlung Golden Shop in Bremen alle 3 in den vergangenen Jahren schon von der Behörde des Kulturstaatsministers BKM gefördert worden sind. Das heißt, die früheren Jurys hätten demnach möglicherweise auch Verfassungsfeinde aus öffentlichen Mitteln gefördert.
Und hört man Reaktionen aus dem Umkreis der Jury?
Ja, es ist natürlich, also aus der Jury nicht. Die haben sich darauf geeinigt, dass sie sich da zurückhalten wollen. Eine ehemalige Jurorin hat gesagt, sowas hätte sie noch nicht erlebt. Aber in der Branche ist natürlich das Entsetzen groß und da fällt natürlich auch das Wort Zensur.
Die Ablehnung der 3 Buchläden wird von Wolfram Weimers Ressort mit dem Hinweis auf das Haber-Verfahren begründet. Ich habe es noch nie gehört. Was genau ist das? Und inwiefern sind die Informationen, die der Verfassungsschutz an die Politik geben darf, sowieso beschränkt und man weiß wenig?
Also die Ministerien und Bundesbehörden können beim Verfassungsschutz nachfragen, ob es Erkenntnisse über Personen oder über Organisationen gibt, die Fördergelder beantragt haben. Allerdings hat das Verfassungsgericht 2022 gesagt, dass diese Informationen nur dann übermittelt werden dürfen, wenn es um den Schutz eines besonders wichtigen Rechtsguts gehe. Das heißt, es muss eine sehr konkrete Begründung geben. BKM, die Behörde von Herrn Weimer, hat nun heute kommentiert, man habe sich dafür entschieden, das Verfahren auf die 3 Buchhandlungen anzuwenden, weil man im Spätherbst, Zitat, entsprechende Hinweise bekommen habe. Wir haben natürlich nachgefragt, woher die kamen oder welcher Art diese Hinweise waren, was konkreter gesagt wurde. Das allerdings, so heißt es in Berlin, könne man aktuell nicht beantworten.
Wolfram Weimer hat ja, ich habe es schon gesagt, als erster in diesem Amt den Verfassungsschutz eingeschaltet und will es weiter tun. Wie bewerten Sie das?
Naja, also das wirkt schon alles sehr intransparent und ideologisch und, um in der Branche zu bleiben, Kafkaes. Natürlich muss man wissen, was konkret die Grundlage für solche massiven Vorwürfe ist, wer welche Hinweise gegeben hat. Wie gesagt, da heißt es, das unterliege dem Geheimschutz, da dürfe man nichts zu sagen. Ich habe mit allen 3 Buchhandlungen heute gesprochen, da ist man weder vorher befragt worden, noch hat man hinterher die Gründe erfahren. Heißt lediglich, man wolle sicherstellen, dass keine keine Personen, von denen bekannt ist, dass sie sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung betätigen, Geld bekommen. Gerade, wir haben es im O-Ton gehört, war von Feinden des Staates, von Extremisten die Rede. Das heißt, diese konkreten Vorwürfe werden gegen die Buchhandlungen erhoben, aber eben ohne jede Begründung. Und das ist nun tatsächlich wie in Kafkas Prozess. Man steht vor Gericht, man wird verurteilt. Man kennt aber nicht mal die Anklage, und in diesem Roman Der Prozess, naja, da beschreibt Kafka jedenfalls keinen transparenten Rechtsstaat.
Trisha Tuttle bleibt im Amt, aber die Berlinale soll einen Verhaltenskodex bekommen. Und der Kulturstaatsminister hat heute auch betont:
Aus meiner persönlichen Sicht ist es, wenn Hass, Hetze oder Antisemitismus Raum greifen, dann ist es für mich keine Meinungsäußerung, sondern es ist Menschenfeindlichkeit.
Stefan Koldehoff, welchen politischen Kurs machen Sie nach 5 Monaten Wolfram Weimer als Kulturstaatsminister aus?
Also das ist ja nicht das erste Mal, dass man den Eindruck haben muss, dass er sowas wie eine Agenda hat. Die lautet: Ich schraube eine vermeintlich linke Kulturwelt wieder ein Stück weiter nach rechts oder in die Mitte zurück. Kürzungen bei der Kolonialforschung, die Blamage bei der Berlinale, das sind ja andere Beispiele. Er will ein konservatives Deutschland, und er glaubt offenbar, das über eine andere Kulturpolitik, sobald man das überhaupt so nennen kann, zu erreichen. Dieser Versuch, der hat ja eine lange Tradition, den gibt's ja, also dieser Versuch über Kultur, Sprache, Denken, den vorpolitischen Raum zu beeinflussen, den gibt's ja schon seit dem 18. Jahrhundert. Metapolitik heißt das, oder in den 80er Jahren nochmal geistig-moralische Wende. Wenn man dem jetzt aber entgegenhält, dass Freiheit angeblich ein zentraler Begriff dieser Bundesregierung ist, der Wolfram Weimer angehört, dann ist da von Kunst- und Kulturfreiheit im Moment an vielen Stellen einfach wenig zu spüren. Und Weimer ist auch der Kulturstaatsminister, und ich habe sie alle erlebt, der in der Kulturwelt im Moment selbst den geringsten Rückhalt hat. Das sagen mir Verbände, das sagen mir Einrichtungen, und das sagen mir auch andere Kulturpolitiker, selbst aus der Partei, der er nahesteht.
Wie also ist jetzt weiter zu verfahren? Ist es an der Zeit, die Rechte der Bundeskulturpolitik stärker zu regeln, eben mit dem Ziel, die Freiheit des Wortes bei uns zu schützen?
Es sind ja nur ganz wenige Rechte, die der Bund überhaupt hat. Kultur ist im föderalen Deutschland vor allem Ländersache. Der Bund kann im Wesentlichen in der Kultur nur Mittel vergeben. Und da ist die Freiheit des Wortes dann eben auch geschützt im Grundgesetz. Also da brauchen wir, glaube ich, gar nichts Neues im Grundgesetz, das jetzt gegen die 3 Buchhandlungen ins Feld geführt wird, Artikel 5. Und diese Buchhandlungen, das hat man mir heute Nachmittag auch übereinstimmend gesagt, die lassen die Entscheidung deshalb jetzt auch überprüfen. Wohin sowas sonst führen kann, das sieht man ja gerade in vielen anderen Ländern. Das wäre dann tatsächlich ideologisch begründete Zensur.
Wie sehen Sie also die Zukunft, die politische Zukunft von Wolfram Weimer?
Tja, also es werden ja jetzt schon Stimmen laut, und ich kann sie zum Teil nachvollziehen, dass er nicht der Richtige für dieses Amt ist. Auf der anderen Seite stehen Landtagswahlen bevor. Da wird man einen engen Vertrauten des Kanzlers, der ihm direkt politisch auch untersteht, nicht in die Wüste schicken. Aber ich glaube, der Kultur tut er insgesamt gerade nicht gut, und das müsste er qua Amt eigentlich.
Stefan Koldehoff über die Entscheidung und die Politik von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Peter Schneider. Als Schriftsteller und Journalist verdiente er sein Geld. Der Denker Peter Schneider stand erst in der vordersten Reihe der APO, erkannte aber schnell, dass Fabrikarbeiter sich von den 68er-Studenten nicht die Revolution erklären lassen wollten. Nach dieser Erfahrung dachte er viel über sich, die Welt und die politischen Veränderungen nach. Mit 85 Jahren ist Peter Schneider nach langer Krankheit gestorben. Carsten Huck aus unserer Literaturredaktion: Was für ein Mensch war Peter Schneider, dass er heute überall mit so viel Empathie und Respekt verabschiedet worden ist?
Peter Schneider war einfach ein guter Typ. Also auch im hohen Alter immer noch in Jeans und Wollpullover. Er war lässig, er war männlich. Eigentlich jemand, mit dem man gerne Bier trinken oder Wein trinken wollte und mit dem man auch gerne diskutierte. Denn er hitzte sich, er war klug, er war eloquent, und das hat natürlich dieses Temperament, was er mitbrachte, hat zu tun mit seiner Herkunft aus der Studentenbewegung. Er war Redenschreiber für Willy Brandt, er war Agitator. Sie haben es erwähnt, an der Seite Rudi Dutschkes, also in der vordersten Front der APO, ein intellektueller Wortführer, der emotionalisieren konnte. Und der dann, als die Studentenbewegung quasi scheiterte, als die Träume zerplatzten und sich auflösten in Sektierertum und in dem bewaffneten Untergrund, da fing Peter Schneider dann an, sich seine eigenen Gedanken zu machen und mit seinem eigenen Kopf eigentlich nochmal die ganze Bewegung zu reflektieren.
Das gehört einfach gerade auch zum Job, finde ich, eines Intellektuellen. Also es ist nicht populär, weder für einen selbst noch für das eigene Publikum, wenn man sagt, da habe ich mich total verrannt. Aber ich muss sagen, ich habe eher eine Verachtung für die Leute, die es überhaupt nicht tun. Und ich finde, das ist man sich und den anderen schuldig.
Und aus diesem Nachdenken und aus diesem eigenen Denken entstand dann die Novelle Lenz, die 1973 veröffentlicht wurde und in der Peter Schneider zum Vorbereiter der neuen Subjektivität wurde, also einer Art Literatur, die die 70er Jahre dominierte. Und er war der Erste, der plötzlich hineinbrachte eben Gefühle, Träume, Ängste, Befindlichkeiten von Protagonisten und schrieb entlang seiner eigenen Biografie. Also dieser Lenz ist eine Figur, die aus der Studentenbewegung kommt, dann nach Italien geht und versucht, einen Sinn nach dieser gescheiterten Revolution zu finden.
Peter Schneider war ja ein Vielschreiber im allerbesten Sinn. Worüber hat er in den vielen Jahrzehnten nach Lenz nachgedacht und geschrieben?
Bei ihm war eigentlich in den meisten seiner Schriften, und er hat über 30 Bücher geschrieben, das Private und das Politische immer miteinander verbunden. Und immer wieder kommt auch Berlin vor. Berlin war ein ganz wichtiger Punkt, taucht in sehr, sehr vielen Romanen und Geschichten von ihm auf. Im Wenderoman, das muss man überlegen, ein Wenderoman 1992, Paarungen von Peter Schneider. Vorher der Mauerspringer 1982, wo er den Fall aufnimmt von jungen Menschen, die in die DDR hinüber wechseln wollen, über die Mauer. Und er hat in diesem Roman den Mauerfall vorausgesagt, 7 Jahre bevor es dann tatsächlich eintraf. Und er hat den Begriff von der Mauer im Kopf damals in diesem Roman geprägt. Also Berlin spielt eine große Rolle. Und 2015 hat er auch nochmal ein Porträtbuch über Berlin geschrieben, denn das war die Stadt, die ihn fasziniert hat.
Die schönen Städte, also Rom, Paris, London, wenn wir die Innenstädte nehmen, die haben natürlich auch was Einschüchterndes. Man hat sofort das Gefühl, wenn man da mit dem Rucksack reinkommt, hier gibt es keinen Platz mehr, das kann ich alles nicht bezahlen und eine Chance hier, mich zu etablieren, habe ich auch nicht. Das Unfertige, auch Zerrissene von Berlin, das manchmal haarsträubend Hässliche, es gibt übrigens auch, das will ich nun gerne zugeben, auch sehr, sehr schöne Viertel, aber Berlin ist eben das Zerrissene und bleibt es. Das ist das Gegenteil von einschüchternd. Das hat für den nicht gerade Betuchten, der hereinkommt, die Botschaft, hier ist immer noch eine Tür offen für dich.
An der Schönheit kann's nicht liegen, das ist der Titel dieses Berlin-Buches, ein tolles Porträt.
Letztes Jahr hat er Die Frau an der Bushaltestelle veröffentlicht. Ist das ein Alterswerk zu nennen? Denn er war ja schon sehr lange krank.
Ja, man muss es ein Alterswerk nennen, aber es greift nochmal all die Motive auf, die schon in dem ersten Buch im Lenz angelegt sind. Es ist wieder eine Reflexion der Bewegung der 68er. Es ist eine Dreiergeschichte, eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern und einer Frau, die dann sich trennen, die unterschiedliche Lebenswege einschlagen, nachdem diese Zeit des Aufstandes sie auch getrennt hat wieder. Und es geht auch wieder um Berlin. Also er schildert die Stadt in den 60er Jahren, was sehr schön ist. Und er schildert die Erfahrungen dieser jungen Menschen in den 60ern, die dann langsam erwachsen werden und sehr, sehr, sehr viel später sich wieder treffen und nochmal zurückschauen. Es ist auch eine Art Rückschau, dieses Buch.
Was ihn ja wohl ausgezeichnet hat, war, dass er Zeit seines Lebens eben nicht nur sehr diskutierfreudig, sondern auch immer neugierig geblieben ist. Was wird in der Erinnerung vieler Menschen am meisten von ihm hängen bleiben?
Na, ich glaube, die Fähigkeit, subjektiv und sich des eigenen Kopfes bedienend auf Dinge zu gucken, also sich nicht vereinnahmen zu lassen von Bewegungen, von politischen Zielen, auch wenn man sie teilt, aber nicht in der Masse aufzugeben. Er hat immer gewarnt vor Dogmatismus. Er hat immer dann wieder gewarnt vor Radikalisierungen. Also Dogmatismus hat er als Gefahr beschrieben und aufgezeigt, wann Radikalität unbedingt unmenschlich wird. Also insofern war er auch ein Chronist der Befindlichkeiten der letzten Jahrzehnte. Das ist ganz wichtig. Er hat sich mit der Nazi-Vergangenheit auch in vielen Romanen auseinandergesetzt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Er hat seine eigene Geschichte nochmal reflektiert. Also ich glaube, die Fähigkeit, sich auch immer wieder neu zu erfinden und wach zu bleiben, neugierig zu sein und wach zu bleiben.
Carsten Hoek über Peter Schneider, der mit 85 Jahren gestorben ist. Was wird mit und im Iran passieren? Auch Tage nach dem amerikanisch-israelischen Angriff ist die Zukunft völlig ungewiss. Die Menschen werden zudem vom Rest des Regimes weiter fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Unsere Korrespondentin Marianne Allweis berichtet, wieso ausgerechnet Tschechien valide Informationen zur Bevölkerung nach Teheran bringt.
Das moderne Herz von Radio Free Europe, es schlägt im Keller. Im neuen Videostudio des US-amerikanischen Auslandssenders am Stadtrand von Prag nimmt Parisa Sohbati ihr tägliches Nachrichtenupdate auf. Für die Social-Media-Kanäle der persischsprachigen Redaktion erklärt die junge Journalistin drei Schlagzeilen in weniger als 60 Sekunden. Unter einer Minute heißt das Format.
At this point, I think time matters.
In diesen Krisenzeiten ist Zeit entscheidend, denn die Menschen im Iran können sich höchstens kurz mit dem Internet verbinden. Dann wollen sie was Kurzes anschauen, das alles erklärt.
That explains everything.
Das Nachrichtenupdate gibt es seit etwa einem Jahr.
In a normal day, I'd say more than a million.
An einem normalen Tag sehen zwischen 1 und 2 Millionen Menschen dieses Format. Aber jetzt kommen wir nur auf rund 20.000 Zuschauer. Das zeigt uns, dass die meisten unserer Nutzer wirklich im Land sind. Die persischsprachige Redaktion heißt Radio Farda. Im Zentrum steht neben Online- und Social-Media-Inhalten das klassische Radio. Das sei gerade ein großes Glück, meint die Moderatorin Khonor Kovioni.
We have a trust.
Wir haben Hörer, die uns seit vielen Jahren die Treue halten. Und vor allem sind wir im Radio zu hören. Wir können über Kurz- und Mittelwelle empfangen werden. Das unterscheidet uns von anderen Medien.
That really makes us different.
Die Exil-Iranerin erklärt sowohl die Position der Mullahs als auch die der USA. Im Gespräch mit Experten ordnet sie die Informationen ein. Normalerweise geht sie erst mittags auf Sendung. In diesen Tagen ist sie schon morgens live on air. Wir alle sind in den Straßen aufgewachsen, die jetzt bombardiert werden. Das trifft uns persönlich. Gleichzeitig arbeiten wir professionell weiter und das nicht zum ersten Mal. Ich bin seit 18 Jahren bei Radio Free Europe. Wir sind Konflikte gewohnt. Seit Anfang des Jahres arbeiten wir ohnehin im Krisenmodus.
At least since the beginning of this year 26.
An diesem Morgen sei das Elternhaus einer Kollegin zerstört worden, erzählt Redaktionsleiterin Golnas Esfandiari. Nach 5 Minuten habe sie weitergearbeitet. Viele Iranerinnen und Iraner rufen die Redaktion an oder schicken Kurznachrichten, sobald sie ein paar Minuten lang Internet haben. Radio Farda berichtet dann, wo gerade Bomben einschlagen und wie es langjährigen politischen Gefangenen geht.
During the crackdown in
Während der Niederschlagung der Proteste im Januar und der Internetsperre haben sich viele Menschen auf uns verlassen. Ein Student hat uns geschrieben, dass sie im Wohnheim ein kleines Radio hatten und uns gehört haben. Radio Farda war ihre einzige Informationsquelle.
Radio Farda was the only source of information for them.
Die gebürtige Iranerin wünscht sich für ihr Heimatland Demokratie und Frieden.
Many Iranians were extremely happy.
Viele Iraner waren sehr glücklich über den Tod des obersten Führers Ali Khamenei. Sie erzählen uns, dass ihnen das Hoffnung gibt. Aber inzwischen sind viele besorgt, denn die Bombardierungen treffen zunehmend zivile Gegenden. Und was passiert danach? Das Regime könnte an der Macht bleiben. Die Sicherheitskräfte sind stark. Die Zukunft ist für viele unsicher.
The future is uncertain.
Immerhin, die Zukunft von Radio Free Europe ist vorerst gesichert. Vor einem Jahr hat US-Präsident Donald Trump dem Auslandssender die Finanzierung gestrichen. Er verbreite linke, radikale Propaganda und verbrenne Steuergeld. Doch Radio Free Europe wehrte sich erfolgreich vor Gericht, so Nahost-Direktor Simon Wilson. Allerdings freie Journalisten Journalisten mussten gehen, Festangestellte wurden in unbezahlten Urlaub geschickt, einige Formate eingestellt. Das Großartige ist, dass wir jetzt einen Haushalt haben. Er wurde vom US-Kongress verabschiedet, er wurde von Präsident Trump unterzeichnet. Er ist hart, wie bei vielen Medienhäusern weltweit. Die Sendergruppe muss weiter sparen. Radio Farda zumindest steht auf keiner Streichliste.
This is basically it. We just go hour by hour.
Radio Farda aus Prag berichtete Marianne Allweis. Weiter geht's mit Renate Steininger.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Filmuniversität Babelsberg in Potsdam hat jetzt ein Zentrum jüdischer Film und audiovisuelles Erinnern. Die bundesweit einmalige Einrichtung soll nach Aussage von Brandenburgs Kulturministerin Schüle zu einem Ort werden, der jüdisches Leben in seiner ganzen Vielfalt und Selbstverständlichkeit sichtbar mache. In einer Zeit, in der Antisemitismus wieder offen, sicht- und hörbar sei, so die SPD-Politikerin, und in der öffentliche Debatten zunehmend von Enthemmung und Verrohung geprägt seien, könnten Filme Erinnerung bewahren, Empathie schaffen und Debatten öffnen. Auf den Lehrstuhl wurde die Medienwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg berufen. ARD und ZDF haben sich auf die Zusammenlegung ihrer Spartenkanäle geeinigt. Damit folgen sie dem im Dezember in Kraft getretenen Reformstaatsvertrag. Die ARD verzichtet auf die bisherigen Angebote One und ARD Alpha. Tagesschau 24 geht in Phoenix auf. Die ZDF-Sender ZDF Neo und ZDF Info werden künftig mit der ARD gemeinsam betrieben. Katharina Wilhelm.
Der bereits gemeinsam betriebene Sender Phoenix soll sich zukünftig noch klarer auf die Ereignis- und Parlamentsberichterstattung fokussieren. Nachrichten bekommt das neue gemeinsame Phoenix von ARD Aktuell und ZDF heute zugeliefert. Bislang gab es auf Phoenix auch Dokumentationen und Reportagen. Diese wandern nun in den neuen Infokanal von ARD und ZDF. Neo soll das gemeinsame Angebot für junge Erwachsene stärken. Weiterhin erhalten bleiben die schon gemeinsam betriebenen Kanäle Arte, Dreisat, Kika und Funk.
Nach einem offenen Brief der Violinistin Caroline Wittmann hat die Lufthansa ihre Regeln für den Transport von kleineren Musikinstrumenten in der Kabine geändert. So gilt für Geigen, Ukulelen und Trompeten nun eine Summenregel. Höhe, Breite und Tiefe des Kastens addiert dürfen maximal 125 cm betragen. Damit gelten künftig auch solche Instrumentenkästen als Handgepäck, die Länge der sonst üblichen 55 Zentimeter überschreiten. Auslöser war ein Vorfall, bei dem Wittmann ihre wertvolle Geige aus dem Jahr 1782 bei einem Lufthansa-Flug von Helsinki nach Leipzig ungeschützt unter dem Pullover transportieren musste. Der Choreograf V.A. Wölfel prägte die Ästhetik des Tanztheaters auf sehr eigene Weise, denn er war auch bildender Künstler und Fotograf. Wie jetzt erst bekannt wurde, starb er bereits am 1. März in Heiligenhaus bei Düsseldorf. Er wurde 82 Jahre alt. Das gab die Akademie der Künste in Berlin bekannt. Sie hob sein multidisziplinäres Arbeiten mit experimenteller Fotografie, Performance, Film- und Videokunst hervor. Es habe seinen künstlerischen Höhepunkt in den Bühnenwerken des Ensembles Neuer Tanz gefunden, das Wölfel gemeinsam mit der Choreografin Wanda Golanka gegründet hatte. Die Produktionen des Tanztheaters waren regelmäßig auf großen europäischen Bühnen und Festivals zu sehen. Für seine Arbeit wurde Wölfel vielfach ausgezeichnet. Etwa mit dem Worldwide Video Award, dem Deutschen Produzentenpreis für Choreografie und dem Deutschen Kritikerpreis.
Ilka Çatak's Berlinale-Gewinner Gelbe Briefe, die Geschichte um junge Mütter in Frankreich und die Dokumentation über einen Profi auf höchsten Meereswellen. Dazu laden die Kinos sie ab morgen ein. Sportlich ist in gewisser Weise aber auch The Chronology of Water, das Debüt von Kristen Stewart als Spielfilmregisseurin. Einer der beiden Filme, die sich Kinokritikerin Anke Lewicke in dieser Woche ausgesucht hat. Kristen Stewart hat auch das Drehbuch zu den Memoiren der Sportlerin Lidia Juknowitsch geschrieben. Was hat sie erlebt?
Ja, die junge Frau hat als Mädchen sexuelle Übergriffe des Vaters erlebt. Eine Mutter, die weggesehen hat, eine Schwester, die früh abgehauen ist, die aber dann später für sie da war. Und es geht in dem Buch eigentlich darum, wie die junge Frau versucht, ihr Trauma, das sich in den Körper eingeschrieben hat, anzunähern. Und der Film versucht, das eben zu übernehmen. Also es ist auch ein sehr körperlicher Film. Und wir können ja mal reinhören, weil als erstes flüchtet sich die junge Frau ins Leistungsschwimmen.
Okay, in eine Reihe, Ladies. Wiegen. Ihr kennt das ja schon. Für jedes Pfund zu viel einen Klaps. Torres?
Gutes Mädchen. Gut so. Weiter so.
Reimer, 3 Pfund zu viel.
Ja, wir hören es schon. Also es ist ein sehr assoziativer, ein sehr fragmentarischer Film. Hier haben wir einmal den Trainer gehört, dann wieder den Vater. Dann gibt es auf einmal die ersten sexuellen, freiwilligen, in Anführungsstrichen, Erlebnisse, wo sie versucht, dann doch ihr eigenes Begehren zu finden. Und ich finde das ganz schön, was Kristen Stewart hier macht, weil das Buch ist wirklich eine Körpererzählung. Und sie versucht, für diese Körpererzählung die entsprechenden Bilder zu finden.
Wieso ist der Film eigentlich auf 16 mm Film gedreht? Was heißt das wiederum fürs Zuschauererlebnis?
Ja, 16 mm hat ja eine ganz andere Materialität und vielleicht eine Materialität, die greifbarer ist, wo man den körperlichen Schmerz auch mehr spüren kann, aber später eben vielleicht auch die schöneren körperlichen Sachen, die Lydia noch erleben wird. Und die Materialität ist auch anders, weil die Bilder flirren, weil sie vielleicht dann auch manchmal was Poetisches haben. Und der Titel sagt ja schon, dass Wasser eine Metapher ist. Also eintauchen, wegtauchen, aber wieder auftauchen, Dusche, Schwimmen, Baden, See. Also alles ist immer wieder im Fluss, wie diese Biografie auch. Und das ist eben, was der Film so nachzeichnet, wie sich eine junge Frau ihre eigene, doch sehr schmerzvolle Biografien, wie sie zu der Autorin dieser Biografie wird.
Könnte die Regie für Schauspielerin Kristen Stewart ein solides zweites Standbein werden?
Ja, ich meine, man würde jetzt denken, Kristen Stewart, bei dem Namen würde sie alles Geld immer direkt zusammenbekommen, ist ja einer der größten Stars. Aber sie hat 8 Jahre gebraucht, bis der Film fertig wurde. Und ich habe wirklich Respekt vor dieser Kompromisslosigkeit, vor der Radikalität. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass sie als Schauspielerin und auch als Regisseurin so weitermacht.
Maggie Gyllenhaal hat vor 5 Jahren die Seiten gewechselt. Die Schauspielerin hat jetzt ihren 2. Spielfilm gemacht, The Bride, Es lebe die Braut. Wovon erzählt dieses Frankenstein-Remake von, ich glaube, 1935?
Ja, fangen wir mal erstmal beim Original an von 1935. Da ist die Braut ja nur 4 Minuten zu sehen und sie bleibt stumm. Aber trotzdem hat sie ja ein ikonisches Kinobild geschaffen. Wir erinnern uns doch alle, wie ihr die Haare so hoch stehen und wie sie diese Blitze, diese Zickzacklinie so in den Haaren hat. Und auch Jesse Buckley jetzt in der Neuverfilmung, ihr werden auch die Haare nach dem Stromschlag zu Berge stehen. Aber hier ist es auch ein Zeichen von Wut und sie hat auch eine Narbe im Gesicht, die aber auch wie eine Tätowierung aussieht. Und sie will für sich sprechen und sie fragt sich, woher sie eigentlich kommt.
War ich genau dieselbe vor dem Unfall?
Es gab keinen Unfall. Alles, was wir taten, geschah mit Absicht. Jetzt gibt es nichts weiter zu tun, als zu leben.
Ja, aber nicht nur Frankenstein will leben, sondern die Braut will auch leben. Und dann ziehen die beiden durch die USA der 1930er Jahre auf der Suche nach Freiheit. Und sie erinnern an die Outlaws Bonnie und Clyde, das spielte ja auch 1930. Auch sie werden verfolgt und gejagt, sorgen für Schlagzeilen. Und es gibt eine Fangemeinschaft. Vor allen Dingen hat sie eine Fangemeinschaft, weil viele Frauen schminken sich diese Narbe an und begehren auch auf und wollen auch leben.
Also ich entnehme diesen Erläuterungen 90 Jahre nach dem Filmklassiker, Maggie Gyllenhaal hat zeitgemäß inszeniert.
Ja, ich würde mal sagen, das ist ein wilder, feministischer Rundumschlag. Also es geht hier nicht nur wie im Original um die Einsamkeit von Frankensteins Monster, sondern es geht auch um ihre Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse macht sie auch ziemlich klar. Und sie wird auch einen Kampf fortsetzen, den ihr früheres Ich schon zu Lebzeiten begonnen hat. Da hat sie nämlich gegen einen Mafia-Boss aufbegehrt, der junge Frauen tötet und ihnen die Lippen abschneidet. Diesen Kampf wird sie fortführen. Und das Interessante, es ist so Frauenpower auf allen Seiten. Also die Frau, die er aufsucht, das ist eine Wissenschaftlerin, Frankensteins Monster, kein Wissenschaftler. Es gibt eine Detektivin, die wird von Penelope Cruz gespielt, die die beiden verfolgt, die aber immer mehr auch zu einer Verbündeten wird. Also es ist schon ein ziemlich wildes Ding.
Kann man sich schön gruseln?
Man kann sich auch auf alle Fälle gruseln, weil es geht ja auch um diese existenzielle Einsamkeit dieser Kreaturen, die man immer noch nachvollziehen kann. Also was im Urstoff bei Mary Shelley schon drin war, das setzt dieser Film auch fort. Und gleichzeitig hat er so eine schöne Idee, weil Frankensteins Monster ist immer ins Kino gegangen und hat sich Musicals angeschaut. Also dann taucht man mit ihm ab in die Welt der 1930er Musicals, ganz toll schwarz-weiß gefilmt. Dann geht es wieder in die farbige Realität, die ganz, ganz anders eben aussieht. Und ich habe noch nie so einen wirklich irrsinnigen Charleston gesehen auf der Leinwand. Also ich muss mal sagen, der Film mag überladen sein, aber es ist ein sehr irritierender Monsterfilm. Ich habe sowas noch nie gesehen.
Anke Lewicke über Es lebe die Braut und The Chronology of Water ab morgen im Kino ihres Vertrauens. Der Hamburger Maler Harald Duwe war erst 58 Jahre alt, als er 1984 starb. Gleich nach seinem Kunststudium hatte er mitten in den westdeutschen Wirtschaftswunderjahren gewagt, als freier Künstler zu arbeiten. Was in 30 Jahren entstanden ist, zeigt die Stadtgalerie Kiel unter dem Titel Human Behavior zu seinem 100. Geburtstag. Annette Schneider über die Sicht des Künstlers auf das menschliche Verhalten.
Auf einem Triptychon von 2 Meter Höhe und 4,50 Meter Breite entfaltet Harald Duwe 1976 bundesdeutsches Strandleben. Das Meer ist vor lauter Strandkörben, Zelten, Wohnwagen, Autos und Menschengedränge nicht zu sehen. Die Badegäste mit prallen Wohlstandsbäuchen hocken, liegen, stehen wie erstarrt zwischen ihrem Besitz, umgeben von Plastikmüll, Getränkedosen, alten Zeitungen. Das Gegenstück zur heiteren Freizeit im Kapitalismus bildet eine große Industrielandschaft mit rauchenden Schloten vor todbraunem Himmel und plattgewalzter Natur. Nur am rechten Bildrand gibt es noch einige Wohnhäuser. Und um das Glück im Kapitalismus perfekt zu machen, präsentiert Harald Duwe auch noch den Blick in einen Supermarkt, das Gedrängel an den Kassen und darüber ein Werbeplakat, das beschwört: Kaufen ist Leben. Mit diesen für den Künstler charakteristischen Bildern eröffnet die Ausstellung.
Er wollte schon der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten. Er wollte seinen kritischen Blick, den er auf die Welt geworfen hat, uns auch darbieten.
Sagt Peter Kuska, der Leiter der Kieler Stadtgalerie, der die damalige Reaktion auf die Bilder gleich mitliefert.
Kam nicht gut an, aber es war halt auch der Spiegel der Gesellschaft. Und eigentlich ist man geschockt davon, dass man auf einmal sieht, wie unsere Gesellschaft ist. Und wenn man sozusagen das dann auch mit der Realität draußen abgleicht, sieht man, das stimmt, er hat den richtigen Blick.
Dieser Blick machte Harald Duwe in der Bundesrepublik zum künstlerischen Außenseiter. Anders als in der DDR war kritisch-realistische, figürliche Malerei im Westen verpönt. Doch genau an der hielt Duwe sein Leben lang fest. 1926 in Hamburg geboren und 1984 bei einem Autounfall gestorben, zeigte er, was nicht stimmt im Land und wurde dafür ignoriert.
Er hatte keinen Markt, außer Porträts, die er gemalt hat. Einfach auch, um Geld zu verdienen und um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und da hat er dann ja das Glück gehabt, dass er ab 75 als Dozent und ab 77 dann Professor für Malerei an der Hochschule hier wurde in Kiel. Dadurch hat er dann Lebensunterhalt und konnte dann natürlich auch wieder ein bisschen freier arbeiten.
Die Ausstellung zum 100. Geburtstag ist die erste Ausstellung in Kiel seit fast 40 Jahren. Fast schon schien Harald Duwe vergessen. Dabei wird zwischen den Arbeiten aus allen Werkphasen schnell deutlich, wie aktuell Duwes Bilder immer noch sind. Er malt entfremdete Arbeit, Menschen, die in großen Montagehallen zu Handlangern getakteter Roboter werden. Er zeigt zerstörte Natur und immer wieder Männer und Frauen, die, ganz im Sinne des kapitalistischen Systems, die Sucht nach Konsum mit persönlicher Freiheit verwechseln. die auf Feiern und in vollgestellten Wohnzimmern vor laufenden Fernsehern Essen in sich hineinstopfen und ihren Nachwuchs mit Kuchen stillhalten. Der Kunsthistoriker Werner Hofmann schrieb einmal, Harald Duwe zeige ein Leben in permanenter Betäubung. Er male Bilder der alltäglichen Verzweiflung. Mit Kurator Sönke Knipphals.
Es geht auch um die Aufklärung und um Humanismus. Es ist auch nicht nur eine kritische Sicht, es ist auch eine pessimistische Sicht. Also es ist ja die junge Bundesrepublik Deutschland, der er quasi zuschaut, direkt nach dem Krieg bis in die Mitte der 80er Jahre. Und es ist auch eine Enttäuschung zu sehen, wie der Konsumkapitalismus seine Schatten auf die Welt wirft. Die Remilitarisierung der BRD zu beobachten, die Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Schon in den 60er Jahren, nach den Auschwitz-Prozessen, als die Erinnerungen an Krieg und Faschismus verdrängt wurden, konfrontierte Duwe die Öffentlichkeit mit großformatigen Bildern barbarisch zugerichteter Folteropfer. Bilder, die niemand sehen wollte, so Peter Kuska.
Das kann man aus dem Kontext unserer Ausstellung eigentlich sehr gut erkennen, weil fast vis-à-vis hängen Arbeiten von einem Kieler Künstler, Richard Grune. Richard Grune war selbst aufgrund seiner Homosexualität im Konzentrationslager, hat danach eine Serie an Drucken gemacht, die wirklich diese Folter-Szenen auch darstellen. Und diese Bilder hat er kurz nach dem Krieg von der Öffentlichkeit präsentiert. Die Ausstellung wurde gleich zerstört.
Die Idee, Duwes Werke um einige wenige Arbeiten von Zeitgenossen und jüngeren KünstlerInnen zu erweitern, verdeutlicht wie nebenbei, dass Duwe damals nicht ganz allein war mit seiner kritisch-realistischen Malerei und dass die aufklärerische Tradition bis heute fortgesetzt wird. Vor allem aber zeigt die engagierte Ausstellung, wie mutig und hartnäckig sich Duwe zeitlebens der Wirklichkeit stellte und dafür immer neue Formen entwickelte, von der drastischen Satire bis zur apokalyptischen Allegorie. So lässt sich sein Werk auch als ein verzweifelter Weckruf lesen, sich nicht unterkriegen zu lassen, trotz der Übermacht der Gegenaufklärung an den Ideen von Humanismus und Aufklärung festzuhalten. Sönke Knipphals.
Wo jeder in der Verantwortung steht. Und darum geht es sicherlich auch Duwe in seinem gesamten Werk. Also eben diese Aufforderung an jeden Einzelnen, dieses Projekt der Aufklärung auch persönlich zu nehmen und in seinem Alltag auch weiter zu verfolgen.
In der Stadtgalerie Kiel von Samstag bis zum 24. Mai die große Werkschau Harald Duwe. Tobias Wenzel hat die Zeitungsfeuilletons gelesen und dort haben die beiden großen Themen dieser Fazitausgabe auch viel Platz bekommen.
Peter Schneider hat Bücher geschrieben, ohne die man auch in Zukunft nicht auskommen wird, wenn man etwas über die innere Seelenunordnung dieses Landes erfahren möchte, schreibt Hilmar Klute in der Süddeutschen Zeitung in seinem Nachruf auf den Schriftsteller und Chronisten der 68er-Bewegung. Peter Schneider gehörte zu jenen Zeugen der kurzen revolutionären Phase der Bundesrepublik, die sich rechtzeitig vor den Gefährdungen, die von der bedingungslosen Radikalität ausgehen können, in die Vernunft gerettet haben. Der empfindsame Rebell titelt das Feuilleton im Tagesspiegel. Und Gregor Dotzauer schreibt dazu: Für die Genossen war er bald ein Abtrünniger, wenn nicht ein Verräter. Doch er taugte auch nicht zum Renegaten, der für seine militanten Bekenntnisse zur 68er-Revolte Buße tun wollte, indem er linken Selbsthass praktizierte. Peter Schneider liebte viel zu sehr sich selbst, als dass er sich mit allen politischen Konsequenzen auf eine Seite hätte schlagen wollen. 1968 thematisiert auch der Filmregisseur Volker Schlöndorff im Gespräch mit Katja Nikodemus von der Zeit. Wir kamen aus den 50er Jahren, aus der bleiernden Zeit, in der es überhaupt keine Auseinandersetzungen gab. Und dann kam 1968 plötzlich die Explosion. Von da an waren wir erst zu Hause in diesem Land. Politischer Streit sei als Positionsbestimmung wichtig und das gelte auch für die Berlinale. Gemeinsam mit dem Schriftsteller Daniel Kehlmann hatte Schlöndorff einen offenen Brief an Kulturstaatsminister Wolfram Weimer geschrieben und darin gewarnt, die Chefin der Berlinale, Trisha Tuttle, zu entlassen, auch weil das Ende der Berlinale auf viele Jahre hinaus bedeuten würde. Wenn jetzt durch den Konflikt der deutschen Filmwelt mit dem Kulturstaatsminister etwas klar wurde, dann dies, dass es zum Nahostkonflikt keine einfache Position gibt, sagt nun Schlöndorff der Zeit. Wenn er sich wegen des Leids der Palästinenser empöre, heiße das nicht, dass er Antisemit sei. Tim Kaspar Böhme gibt in der Taz allerdings zur nun erfolgten Entscheidung, dass Tattel Berlinale-Chefin bleibt, zu bedenken: Wenn die Berlinale als Konsequenz ihres Verständnisses von offenem Dialog in Kauf nehmen sollte, dass sie in der Öffentlichkeit das Bild vermittelt, vorgetragenen Judenhass unter dem Schutz der Meinungsfreiheit einfach stehen zu lassen, wäre das verheerend. Ein ganz anderer Ton in der Frankfurter Allgemeinen. Weimar hat geredet, Tattel hat gesiegt, schreibt Andreas Kilb. Der kurze, unüberlegte Coup, den der Kulturstaatsminister in der vergangenen Woche mit Schützenhilfe von Bild und Welt gegen die Festivalchefin inszeniert hat, ist zusammengebrochen. Es ist dennoch gut, dass es jetzt einen Benimmkodex für die Berlinale geben soll. Und man darf hoffen, dass sich auch der Kulturstaatsminister in Zukunft daran hält. Die Benimmregeln eingehalten haben ganz sicher Navid Kamani und Olaf Scholz im Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Aber sie haben Andreas Platthaus von der FAZ auch gehörig enttäuscht. Es ging um die Vorstellung von Kamanis neuem Roman Sommer 24. Platthaus hält das Buch für misslungen und spricht, vor allem mit Blick auf Olaf Scholz, von einem »Abend der erlesenen Langeweile«. Kermani habe den Unterschied zwischen Iran und Deutschland so erklärt: Ich kann meinen Bundeskanzler heftig kritisieren und mir passiert nichts. Verbringen Sie einmal einen Abend mit einem Taliban, da ist die Welt eine andere. Dazu der Kommentar von Platthaus: Verbringen wir einmal einen Abend mit Olaf Scholz, ist die Welt eine anödende. Was unter diesen beiden Optionen dann trotzdem vorzuziehen ist.
Tobias Wenzels Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.